Ihr Lieben, an einem Adventssonntag im Jahr 1623 wollte der Kirchenchor von Alt-Rosgard gerne seinen Leuten in der Gemeinde ein Ständchen bringen. Das war so Brauch geworden in der Weihnachtszeit. Heute sollte auch Herrn Sturgis ein Lied gesungen werden, doch so leicht fiel dieser Entschluss dem Chorleiter und den Sängerinnen nicht. Herr Sturgis hatte sich nämlich ein großartiges Haus bauen lassen, direkt neben dem Armenheim. Das allein war noch nicht schlimm. Aber Herr Sturgis hatte sehr schnell die ganze Nachbarschaft gegen sich aufgebracht und das kam so. Das Haus, das Herr Sturgis baute, lag direkt an dem Weg, den die Leute aus dem Armenheim in die Stadt oder zur Kirche nehmen mussten. Da Herrn Sturgis allerdings der Anblick dieser Nachbarn nicht so ganz behagte, erwarb er auch noch das Grundstück mit dem Weg und baute einen wunderbaren Garten und dann einen sehr hohen Zaun, dass niemand mehr den Weg treten konnte. Wohl besaß dieser Zaun auch Tore, aber die blieben immer verschlossen. Dadurch war der kürzeste Weg in die Stadt und auch zur Kirche verbaut. Und der andere, viel weitere Weg war für viele armen Bewohner viel zu weit und sie mussten zu Hause bleiben. Alle Bemühungen der Räte der Stadt blieben erfolglos. Herr Sturgis hielt seine Tore verschlossen. Georg Weißel, der Pfarrer des Ortes, musste mit Engelszungen reden, um den Chor dazu zu bewegen, Herrn Sturgis ein Lied zu singen. Er sagte: Liebe Freunde, ich meine, wir können Advent und Weihnachten doch nicht richtig feiern, wenn wir den reichen Mann davon ausschließen. Unser Erlöser geht an keinem Haus und an keinem Herzen vorüber. Ob er aufgenommen wird, das ist eine andere Frage. Wollen wir ihm nun nachfolgen oder nicht? Doch was sollte man Herrn Sturgis singen? Dazu hatte Pfarrer Weißel ein neues Adventslied geschrieben. Es hieß: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Bald hatte der Chor das Lied einstudiert und der Tag kam, an dem sie das Lied vor dem Anwesen vortragen wollten. Aber nicht nur sie waren gekommen, auch viele Bewohner des Armenheims standen dabei. Bevor der Chor sang, hielt Pfarrer Weißel eine Predigt über Psalm 24. Hören wir einmal hinein. Ein Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Darum öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Viele Menschen bezweifeln heute, dass Gott die Welt erschaffen hat. Doch ich befürchte, dass es noch weit mehr Menschen gibt, die wirklich daran glauben, dass Gott die Welt ihrem Schicksal völlig überlassen hat. Er hat sich zurückgezogen. Wo ist er denn sonst in dieser Pandemie? Wie lange sollen wir noch in diesem Lockdown ausharren? Er ist doch allmächtig, er könnte doch was tun. Es fällt schwer mitzusingen oder mitzusummen, wenn es hier heißt, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn, die Welt und die Menschen sind sein. Alles, was auf der Erde schief geht, deutet doch darauf hin, dass Gott das Projekt Blauer Planet aus den Händen gelegt hat. Wir, die Menschen, sind jetzt am Drücker. Darum erstens zur Lage unserer Welt. Unsere Erde ist stark bedroht. Die Eisschilde an den Polen werden immer dünner, der Meeresspiegel steigt, das Wetter spielt immer mehr verrückt. Stürme verwüsten ganze Städte, Überschwemmungen vernichten die Ernten, Dürrezeiten bringen Millionen von Menschen Hunger und Tod. Wissenschaftler schlagen Alarm und sagen voraus, dass die Zeit zum Handeln abläuft. Aber keine Nation will wirtschaftliche Nachteile deswegen in Kauf nehmen. Die USA steigen sogar aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Wenn ich mir all das vor Augen male, will mir manchmal gar nicht einleuchten, was mein kleiner Beitrag zum Umweltschutz noch nutzen soll. Ich komme mir vor wie einer, der mit einer Wasserpistole auf ein brennendes Haus schießt. Das hat doch keinen Sinn. Was soll das bringen, wenn ich auf Plastiktüten verzichte, weniger Fleisch esse und manchmal das Auto stehen lasse? Doch dann kommt mir David mit seinem Psalm in den Sinn. Er sagt, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Gott hält jeden von uns in seiner Hand. Für ihn bin ich wichtig. Und er freut sich, wenn ich verantwortlich mit seiner Welt umgehe. Das ist Redoy. Er ist 7 Jahre alt und arbeitet 12 Stunden täglich in einer Spielzeugfabrik in Bangladesch. Pro Woche bekommt er dafür umgerechnet 2 Euro. Weltweit werden rund 200 Millionen Kinder auf der Welt als Arbeitskräfte ausgebeutet. Die Hälfte von ihnen unter lebensgefährlichen Umständen. Damit wir billige Kleidung kaufen können, wird in Ländern wie Bangladesch auf Umweltschutz, Brandschutz, Jugendschutz und eine angemessene Bezahlung verzichtet. Hauptsache ist, dass die Wirtschaft wächst. Nebensächlich scheint, dass die Erde weiter geschädigt wird und mit ihr auch wir Menschen. Doch wer kann uns aus diesem Teufelskreis noch retten? Wer macht Schluss mit diesem immer höher, immer besser, immer billiger? David sagt, es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Er wird unsere Erde erlösen und wieder aufatmen lassen. Das ist meine Hoffnung und daran will ich festhalten, auch in dieser schwierigen Situation jetzt in der Pandemie. Diese Erde wird noch einmal aufatmen und blühen und Frieden finden. Denn Jesus kommt mit seiner Schöpfung und Macht und Liebe entgegen und wird sie retten. Jesus bringt ein neues Zeitalter mit sich. Hören wir einmal hinein, wie Johannes diese Zeit in einer Vision gesehen hat. Offenbarung 20. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine starke Kette in der Hand. Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Der Engel warf ihn in den Abgrund, schloss den Eingang ab und versiegelte ihn. So konnte der Drache die Völker 1000 Jahre lang nicht mehr verführen. Freuen dürfen sich die Auserwählten, die an dieser ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und 1000 Jahre lang mit Christus herrschen. Und Jesaja ergänzt, wie sich diese 1000 Jahre auf der Erde anfühlen werden. In Jesaja 65 sagt Gott, ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird dann mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war doch noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein hohes Alter erreichen. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk, ich segne sie, darum werden sie mit ihren Kindern leben. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Beide Texte sprechen von einer Zeit, in der sich die Menschen auf der Erde nicht mehr in Teufelskreisen drehen. Wir werden durch Jesus befreit sein, ein Leben zu führen, wie Gott es sich für uns erdacht hat. Und in diesen 1000 Jahren wird Gott beweisen, dass er mit seinen guten Plänen tatsächlich ans Ziel kommt. Für ihn ist das eine Frage der Ehre. David singt, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Gott hat das erste Wort über diese Erde gesprochen, als er sie mit seinem Wort erschaffen hat. Und Gott wird auch das letzte Wort über diese Erde sprechen, wenn die Zeit für seine neue Welt gekommen ist. Wann das genau sein wird, wissen wir leider nicht. Jesus sagte, dass kein Mensch diesen letzten Tag errechnen kann. Darum scheiterten bisher auch alle Versuche, es herauszufinden. Im Jahr 1169 erwarteten Astronomen den großen Crash, weil sich damals alle Planeten in einem einzigen Sternbild, nämlich der Waage, versammelten. Ähnliches geschah am 1. Februar 1524. An diesem Datum begegneten sich die Planeten Jupiter, Saturn und Mars im Sternbild der Fische. Die Sintflut stehe bevor, hieß es. 20.000 Londoner flohen sicherheitshalber auf die umliegenden Hügel. Und auch in diesem Jahr, am 21.12., wird diese Sternkonstellation wieder eintreten. Der amerikanische Baptistenprediger William Miller prophezeite Anfang des 19. Jahrhunderts, dass am 21. März 1844 das jüngste Gericht beginnen würde und Jesus wiederkommt. Hunderttausende glaubten ihm und verschenkten Hab und Gut. Seitdem gibt es die Adventisten. Als der Halleysche Komet am 17. Mai 1910 die Erdumlaufbahn streifte, veranlasste das tausende Menschen in Europa zur Beichte ihrer Sünden. Hunderte begingen aus Angst vor dem Tod, aber auch Selbstmord. Laut der Zeugen Jehovas ist Jesus 1914 wiedergekommen. Das hat natürlich keiner mitbekommen, weil es nicht stimmte. Also haben sie seitdem verkündigt, dass Jesus 1914 unsichtbar wiedergekommen ist. Dafür gibt es allerdings in der Bibel überhaupt keinen Rückhalt. 1953 entlockte der Buchautor David Davidson den Pyramiden die Geheimbotschaft, dass die Erde bald untergehen werde. Aber wieder passierte nichts. Am 18. November 1978 brachte der im Dschungel Guyanas residierende Sektenführer Jim Jones 923 seiner Mitglieder dazu, kollektiven Selbstmord zu begehen, weil er gesagt hatte, dass das Ende der Welt naht. Er selbst starb anschließend an einer Schussverletzung. Nostradamus prophezeite, dass 1999 im siebten Monat der Schreckenskönig vom Himmel kommen würde. Und bei den Mayas endete der Kalender der Erde am 21. Dezember 2012. Ich hoffe, ihr merkt, sie alle haben sich geirrt. Und auch die Verschwörungstheoretiker unserer Tage werden mit ihren Berechnungen scheitern. Denn das Datum für den letzten Tag der Erde ist so geheim, dass der Vater im Himmel es noch nicht einmal den Engeln verraten hat. Selbst Jesus war der genaue Zeitpunkt nicht bekannt, als er bei seinen Jüngern auf der Erde war. Darum hat er sie gebeten, jeden Tag mit seiner Rückkehr zu rechnen. Wir sollen bereit sein. Denn dass Jesus seine Kinder nicht mit dieser Welt untergehen lässt, das ist sicher. Jesus kommt, um uns endgültig aus Gewalt, aus Sünde, Tod und Teufel zu befreien. Er kommt, um mit seiner Schöpfung ans Ziel zu kommen. Es gibt Menschen, die meinen, dass die Macht des Bösen übermächtig ist. Alle Versuche, dagegen anzukämpfen, müssen ihrer Meinung nach scheitern. Dazu würden uns einfach die Mittel fehlen. Aber das stimmt nicht. Wir dürfen zu den Waffen Gottes greifen. Wir dürfen Jesus vertrauen, dass er stark genug ist, um das Böse aufzuhalten. Im Zweiten Weltkrieg gab es in Frankreich Männer und Frauen, die eine Widerstandsbewegung gegen die Nazi-Herrschaft gebildet hatten. Von außen betrachtet konnten einem Zweifel kommen. Eine schlecht ausgerüstete Armee von Amateuren gegen eine vor Waffen klirrende Übermacht. Die hatten doch gar keine Chance damals in Frankreich. Wozu also sollte dieser Widerstand führen? Wenn wir aber eine dieser Frauen und Männer in Frankreich damals gefragt hätten, dann wäre mit Sicherheit eine andere Antwort gekommen. Du musst das größer sehen. Wir kämpfen hier gegen mächtige Gewaltherrscher, die unser Land im Griff haben. Doch gleichzeitig wird auf der anderen Seite des Meeres eine riesige Invasionsstreitmacht zusammengezogen. Der Einsatzbefehl ist geheim, aber er wird gegeben werden. Und dann ist es soweit. Dann kommt eine unvorstellbar große Armada von Schiffen und sie wird dieses Land befreien. Und wir werden die ganze Zeit über das Richtige getan haben und auf der Seite der Befreier stehen. Ist das nicht für uns ganz ähnlich? Weil Jesus wiederkommt, werden auch wir die Hoffnung für diese Welt nicht aufgeben. Weil Gott diese Welt nie aufgegeben hat, werden auch wir sie nicht aufgeben. Wir wollen mit allem, was wir tun und lassen, zeigen, auf wessen Seite wir stehen. Nämlich auf der Seite des Schöpfers, auf der Seite des Erlösers, auf der Seite dessen, der mächtig und stark ist im Kampf. Mit ihm werden wir den Kampf gewinnen, auch den Kampf gegen diese Pandemie, gegen die Ungerechtigkeit auf dieser Welt und gegen das Böse. Ein zweites, zur Lage der Herzen. Das, was wir bisher gehört haben, wirft natürlich auch ein paar Fragen auf. Wer zählt denn zu den Auserwählten, die mit Jesus 1000 Jahre lang regieren? Wer gehört zu den Glücklichen, die am Ende auf der Seite des Siegers stehen? Wer darf in der Nähe Gottes sein? David singt: nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Die Sache hat also doch einen Haken. Denn wer soll dieses Kleingedruckte erfüllen? Wer von uns hat schon reine Hände und reine Herzen? Selbst von unseren Kindern können wir das nicht behaupten. Ich hörte von einem 3-Jährigen, der mit Filzstift seine Zimmerwand dekoriert hatte. Das führte natürlich zu einer ordentlichen Standpauke zu Hause. Doch schon am nächsten Tag stand er wieder mit dem Stift bewaffnet vor der Wand und wollte sein Kunstwerk vollenden. Glücklicherweise erwischte seine Mutter ihn dabei und stellte ihn zur Rede. Aber ihr Sohn schaute sie mit großen Augen an und erwiderte ganz unaufgeregt: ich will böse sein. So sind wir Söhne und Töchter Gottes. Wir haben keine reinen Hände und reinen Herzen von uns aus. Das sind Voraussetzungen für Gottes Welt, die wir nicht erfüllen können. Ist der Traum von einer neuen Welt damit für uns ausgeträumt? Nein, denn zum Glück geht dieser Psalm weiter. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit bei euch einziehen kann. Aus der Frage, wie wir zu Gott kommen können, wird auf einmal die Tatsache, dass Gott zu uns kommen will. Wir arbeiten uns nicht bis zu ihm in den Himmel vor, sondern er kommt zu uns. Er wartet nur darauf, dass wir uns für ihn öffnen. Und er hofft, dass wir bereit sind, mit ihm zu leben und ihm zu folgen. Es gibt dazu eine sehr anschauliche Geschichte von einer Hausfrau und Mutter, die ich euch gerne erzählen möchte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich so passiert ist, aber es könnte durchaus sein. Schon lange war die Frau unzufrieden mit ihrem Leben. Jeden Tag immer die gleiche Leier: spülen und abtrocknen, waschen und bügeln, kochen und abräumen. Eines Tages hängte sie ihre Schürze weg, packte ein paar Sachen ein und ging. Am Abend rief sie ihren Mann und ihre Kinder an, es würde ihr gut gehen, aber sie wolle nicht mehr zurückkommen. Sie meldete sich dann in den folgenden Wochen immer mal wieder, um sich nach ihrem Mann und ihren Kindern zu erkundigen. Wo sie war, verriet sie aber nicht. Dass ihr Mann flehte, sie möge doch zurückkommen, blieb völlig wirkungslos. Um seine Frau ausfindig zu machen, engagierte der Mann einen Detektiv. Dem gelang es, ihre Spur aufzunehmen. Hunderte Kilometer entfernt wohnte sie in einem kleinen Zimmer über einem Restaurant, in dem sie arbeitete. Der Mann machte sich sofort auf den Weg zu ihr. Er klopfte an die Tür. Als sie öffnete und ihn sah, sagte sie kein Wort. Sie ging zurück ins Zimmer, packte ihre Sachen und folgte ihrem Mann. Auf der Rückfahrt fragte ihr Mann sie: ich habe dich doch so oft am Telefon angepflegt, dass du zurückkommst. Warum war dir das egal? Darauf sagte die Frau: ich habe deine Worte gehört. Aber erst als du zu mir kamst, wurde mir klar, dass ich dir wirklich wichtig bin und dass du mich liebst. Gott hat gesehen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, zu ihm zurückzukommen. Darum hat er sich in Jesus auf den Weg zu uns gemacht. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns zurückzugewinnen. Obwohl er der König der Ehre ist, verzichtete er auf alles Machtgehabe. Er setzte seine Stärke anders ein. Er zeigte uns eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Er hat ein Herz, das alle Hindernisse überwindet. Sein Herz war sogar groß genug, um in einem Stall geboren zu werden. Sein Herz war stark genug, um für dich und mich ans Kreuz zu gehen und für unsere Schuld zu sterben. Ja, sein Herz war sogar groß genug, um für dich und mich gebrochen zu werden, damit wir endlich merken, wie sehr wir von unserem Gott geliebt werden. Darum mach dich auf und komm nach Hause zu deinem Vater im Himmel. Er wartet darauf, dass du dich auf seine Seite stellst. Öffne ihm die Tür, wenn du sein Klopfen hörst. Denn der Advent ist seine Zeit. Er geht von Herz zu Herz, um noch möglichst viele zu retten. Gott hat dich nicht vergessen, weil er niemals jemanden aufgibt. Und er hat auch diese Welt nicht im Stich gelassen. Es gibt nur so viele Türen noch zu öffnen, bis der König der Ehre in unserer Welt wieder mit seiner Herrlichkeit erscheinen wird. Der Apostel Petrus schreibt darüber: Es ist nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Herr Sturges, von dem ich zu Beginn erzählte, hat das damals zum Umdenken bewegt. Er hat deutlich gemerkt, dass Jesus vor seiner Herzenstür steht und klopft. Und noch bevor der Chor die letzte Strophe damals gesungen hat, schloss Herr Sturges die Tore zum Garten auf und er hat sie nie wieder verschlossen. Er wollte miterleben, wenn Jesus kommt und ein neues und herrliches Zeitalter beginnt. Und wenn du auch dabei sein möchtest, dann klär das doch bitte heute, ob deine Tür für Jesus geöffnet ist. Stehst du auf der Seite des Siegers? Schlägt dein Herz für den König der Ehre? Falls du an dieser Stelle noch unsicher bist, dann stell dich heute auf seine Seite, indem du anfängst, mit ihm zu reden. Ich lade dich ein, dem König der Herrlichkeit jetzt in einem Gebet zu begegnen. Lade Jesus in dein Leben damit ein. Ihr werdet das Gebet jetzt hier vorne an der Wand sehen. Und wenn ihr möchtet, dann betet es mit mir mit. Jesus, ich habe dein Klopfen gehört. Bitte komm in mein Leben hinein und übernimm die Führung. Herr, ich danke dir, dass ich dir so wichtig bin und du einen Plan und ein Ziel für mein Leben hast. Ich bekenne dir, dass ich oft gleichgültig an dir vorbeigelebt habe. In meinem Leben war nicht alles richtig, was ich gedacht, geredet und getan habe. Bitte vergib mir diese Schuld. Du bist doch auch für mich am Kreuz gestorben. Jesus, ich möchte von jetzt an ganz zu dir gehören. Danke für alles, was du für mich getan hast und noch weiter tun wirst. Nimm mich an deine Hand und führe mich, damit ich das ewige Leben mit dir nie wieder verliere. Amen. Du kannst sicher sein, dass Jesus jetzt durch diese Worte in dein Herz eingezogen ist. Er hat dir vergeben und er wird dich nie mehr verlassen, auch nicht, wenn du mal versagst. Jesus wird nämlich alles tun, damit du das Ziel in seiner Herrlichkeit erreichst. Dafür beschenkt er dich mit seinem Heiligen Geist. Er wird in Zukunft immer wieder zu deinem Herzen sprechen und dich verändern. Vertrau ihm, denn er ist sozusagen die Garantie, dass du in Gottes neue Welt einziehen wirst. Freu dich jetzt einfach, dass du ewig leben wirst. Am besten erzählst du es deinen Freunden und feierst mit ihnen diesen zweiten Advent. Auch die Engel im Himmel haben bereits jetzt angefangen zu feiern. Sie freuen sich einfach riesig und heißen dich ganz herzlich im Team des Himmels willkommen. Du gehörst jetzt dem Herrn. Amen.